Hallo und herzlich willkommen zur dritten Sendung der Sendereihe von München soll kein Schaden ausgehen. Nachhaltige Beschaffung, fairer Handel und ökologisch-sozialer Konsum. Von München soll kein Schaden ausgehen. So heißt auch ein Leitspruch der Stadt München. Und die Stadt bzw. die Stadtverwaltung stellt sich ihrer Verantwortung und achtet beim Einkauf von Produkten wie Natur- und Grabsteinen, Fuß- und Handbällen, Blumen oder Holz zunehmend auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen und ökologische Verträglichkeit. Auch bei Textilien, Spielwaren, IT-Produkten, Büromaterial hält man zunehmend Ausschau nach nachhaltigen Alternativen. Nicht selten gestaltet sich die Suche nach solchen Produkten jedoch schwierig. So gibt es keine verlässlichen Siegel oder Labels oder das Angebot ist beschränkt und Produkte nicht in ausreichenden Stückzahlen erhältlich. Da drängt sich die Frage auf: Braucht es da nicht endlich politische Lösungen? Wer schon mal als Konsument versucht hat, den derzeitigen Label- und Siegeldschungel zu durchdringen, dem fällt die Antwort leicht. Ja, die Politik muss ran. Inzwischen ist auch einiges in Bewegung. So hat am 9. September dieses Jahres Bundesentwicklungsminister Müller das erste staatliche Textilsiegel Grüner Knopf vorgestellt. Über die Chancen und Schwächen des grünen Knopfs sprechen wir mit Mike Pflaum von der christlichen Initiative Romero und mit Viola Wohlgemut von Greenpeace. Und wir hören dazu einen Kommentar von Thomas Seibert von der Hilfsorganisation Medico International. Am 10. September, einen Tag nach der Vorstellung des grünen Knopfs, präsentierte die Initiative Lieferkettengesetz einen Vorschlag für ein deutsches Lieferkettengesetz. Mit einem solchen Gesetz müssten alle Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in der gesamten Lieferkette, angefangen von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Abfallentsorgung, vermeiden. Mehr dazu hören wir von Dr. Alexander Fonari vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Noch besser allerdings als einzelne nationale Lieferkettengesetze wäre es im Rahmen eines globalen Abkommens ein für alle Staaten geltendes Lieferkettengesetz zu schaffen. Über einen solchen UN-Vertrag wird seit einigen Jahren zwischen den Staaten verhandelt. Der sogenannte UN Binding Treaty für Wirtschaft und Menschenrechte soll transnationale Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen. Darüber erzählt uns mehr Andrea Behm vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC. Die Lieferkette immer schon im Blick hat der faire Handel. Was er sich von der Politik erwartet, das wollten wir von Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern und von Peter Eicher vom Verkauf Handelskontor wissen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Als vor 6 Jahren die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte, starben über 1000 Menschen. Das öffentliche Entsetzen hierzulande war groß und auch die Politik reagierte. Als ein Ergebnis der politischen Bemühungen stellte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, CSU, am 9. September 2019 das erste staatlich kontrollierte Textilsiegel vor, den grünen Knopf. Das neue Textilsiegel soll es Konsumenten erleichtern, umweltfreundliche und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellte Kleidung zu erkennen. Wichtige soziale Kriterien des Siegels sind zum Beispiel das Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit, die Einhaltung von Arbeitszeiten, die Zahlung von Mindestlöhnen, das Recht auf Vereinigungsfreiheit, das Verbot von Diskriminierung oder die Gewährleistung von Arbeitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Die Kritik aus der Zivilgesellschaft am grünen Knopf folgte noch am gleichen Tag. Moniert wurde zum Beispiel, dass die Kontrollen nicht bis zum Baumwollfeld, also nicht bis zum Anfang der Lieferkette reichten, sondern nur die Arbeitsbedingungen in den Fabriken geprüft werden. Oder dass es keinerlei Verpflichtung für die Unternehmen gäbe, sich für den grünen Knopf zu bewerben. Wir haben mit Mike Pflaum, Referent für Arbeitsrechte bei der christlichen Initiative Romero, über die Kritik gesprochen und ihn gefragt, was ihm beim neuen staatlichen Textilsiegel fehlt.
Also ein ganz großer Punkt für uns ist die Lohnfrage. Der grüne Knopf fordert nur, dass Mindestlöhne gezahlt werden. Und diese Mindestlöhne, die werden von den Regierungen der Produktionsländer festgelegt und die haben überhaupt nicht im Blick, was der Grundbedarf einer Familie ist, also der Näherin und ihrer Familie, sondern diese Löhne, die sollen ausländische Investoren anlocken und ja, je niedriger, desto höher ist der Standortvorteil. Das heißt, das sind in aller Regel Hungerlöhne. Und wenn jetzt der grüne Knopf antritt und sagt, wer sozial und ökologisch produzierte Mode kaufen möchte, kann künftig auf den grünen Knopf achten, dann denke ich, ist das nicht haltbar, wenn die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit riesengroß ist, dass die Näherin so wenig verdient hat, dass der Grundbedarf in der Familie keineswegs abgedeckt ist.
Was sind denn neben den Gehältern und den Problemen mit den Kriterien noch andere Dinge, die Sie verbessern würden?
Das Kontrollprozedere. Auch der grüne Knopf setzt zum Großteil auf sogenannte Sozialaudits. Also eine oft privatwirtschaftliche Firma fährt zur Fabrik und kontrolliert die. Und da ist die Erfahrung auch der letzten Jahre, der letzten 10 Jahre, 15 Jahre, dass diese Kontrollen sehr wenig bringen. Die Näherin, die befragt wird, hat überhaupt kein Vertrauen zum Kontrolleur, zur Kontrolleurin. Das heißt, die sagt überhaupt nicht, wo die Missstände sind. Und oft ist es noch viel schlimmer, dass die Kontrolleure die Arbeiter und Arbeiterinnen überhaupt nicht befragen. Die schauen sich nur die Bücher an, die sprechen mit dem Management und sind wieder weg. Denn je länger sie dort sind, desto mehr kostet es ihnen, ja. Und die kriegen ganz oft eine Pauschale bezahlt. Also derlei Kontrollen, die bringen ganz wenig. Und gerade wenn es um die Verletzung von Gewerkschaftsrechten geht, wenn es um Diskriminierung von Frauen geht, um Belästigung, dann bringen diese Audits eigentlich überhaupt nichts. Und beim grünen Knopf ist das eigentlich die große wichtige Säule. Und deswegen sind wir extrem skeptisch, dass das wirklich etwas bringen wird pro Arbeitsrechte.
Was denken Sie, wird denn der grüne Knopf dann wirklich bewirken?
Also eine Sache, die ich schon auch sagen möchte, die ich positiv finde, dass der grüne Knopf jetzt zum ersten Mal als staatlichen Ansatz, dass der zum ersten Mal auch menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einbezieht. Das ist ein Fortschritt, das haben wir schon lange gefordert. Das ist jetzt da, aber, und hier auch schon wieder mein Aber, die Umsetzung dieser menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten bei den Auftraggebern wie Kick, wie Adidas und so weiter, die soll zum Beispiel vom TÜV kontrolliert werden. Und da machen wir halt auch wieder das Fragezeichen, ob der TÜV geeignet ist. Und ich sage mal, meiner Meinung nach ist er dafür nicht geeignet.
Ein großer Unterschied zum grünen Knopf zu allen anderen Siegeln ist ja, dass er als sogenannte Gewährleistungsmarke eingetragen wurde. Warum denn? Was bringt denn das?
Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was das bringt. Aber erstmal ist dann der Staat in der Pflicht oder in dem Fall das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist eigentlich in der Pflicht, dass die Kleidung das hält, was der grüne Knopf verspricht. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das ausgeht. Also wenn dann das T-Shirt XY den grünen Knopf hat und jemand weist nach, dass in der Fabrik, wo das T-Shirt genäht wurde, massive Arbeitsrechtsverletzungen vorliegen, bin ich gespannt, ob dann das BMZ wirklich haftbar gemacht wird. Das wäre eine spannende Sache.
Jetzt startet der grüne Knopf ja nicht normal, sondern als erstes als Pilotphase. Was genau heißt denn das?
Pilotphase heißt, die dauert jetzt bis Mitte 2021 und da soll noch viel entwickelt und viel nachgebessert werden. Das ist auch gut. Meine Kritik ist jetzt aber, dass der grüne Knopf vorgibt, für sozial produzierte Kleidung zu stehen und das ist nicht haltbar. Ja, also auf der einen Seite heißt es, wir brauchen eine Pilotphase, die dauert fast 2 Jahre. Auf der anderen Seite heißt es, ich glaube jetzt 27 Unternehmen dürfen den grünen Knopf schon verwenden, dass da soziale Bedingungen, also Arbeitsrechte eingehalten werden. Das ist ein Widerspruch und das ist nicht haltbar.
Halten Sie es denn für sinnvoll, dass der grüne Knopf freiwillig und kein Gesetz ist?
Das halte ich für nicht sinnvoll. Wenn sich etwas bewegen soll, dann muss es gesetzlich geregelt sein und für alle zutreffen. Es kann nicht sein, dass ein paar Unternehmen sagen, ach, uns bringt der grüne Knopf was, wir machen mit, und die anderen sagen nein. Dieses Prinzip Freiwilligkeit, das fördert per se schon mal niedrige Standards, weil sonst macht die Industrie nicht mit. Also mit dieser Freiwilligkeit werden wir keinen Fortschritt erreichen. Der grüne Knopf bräuchte parallel ein Lieferkettengesetz, das alle in die Pflicht nimmt. Und ich hoffe, dass wir da bald hinkommen. Aber jetzt aktuell ohne so ein Gesetz glaube ich, dass der grüne Knopf sehr wenig bewirkt. Eine große Angst habe ich, dass der grüne Knopf sogar Standards, die jetzt höher sind, zum Beispiel von der Fair Wear Foundation, eine Organisation, die meiner Meinung nach gut kontrolliert, strenge Standards hat, dass diese höheren Standards verwässert werden, weil die Industrie sagt, für uns reicht ja auch der grüne Knopf. Die Kundin wird das eh nicht verstehen, den Unterschied. Also, dass man letztendlich einen höheren, einen strengeren Standard fast sabotiert, weil man jetzt etwas einführt, das viel leichter zu bekommen ist. Und dann hätte man den Arbeitsbedingungen wirklich einen Bärendienst erwiesen.
Soweit Mike Pflaum, Referent für Arbeitsrechte bei der christlichen Initiative Romero. Laut Stiftung Warentest beteiligen sich bisher 27 Unternehmen am grünen Knopf. Darunter Hess Natur, Trigema und VD. Aber auch Handelskonzerne wie Aldi, Rewe, Tchibo und die Schwarzgruppe, also Kaufland und Lidl. 26 weitere Unternehmen seien derzeit im Prüfprozess. Neben sozialen Kriterien sollen Unternehmen auch zahlreiche Umweltkriterien erfüllen, wenn sie den grünen Knopf auf ihrem Kleidungsstück anbringen wollen. Da geht es zum Beispiel um das Verbot gefährlicher Chemikalien, um die Verwendung von schadstoffgeprüften Natur- und Chemiefasern, um die biologische Abbaubarkeit der Produkte, um Grenzwerte für Abwasser und weniger Luftverschmutzung. Klingt gut, aber auch Greenpeace sieht das Siegel kritisch, wie uns die Konsumexpertin der Umweltorganisation Viola Wohlgemuth erläutert. Sie moniert, dass der grüne Knopf auch auf einem T-Shirt aus pestizidbehandelter Gentechnik Baumwolle kleben könnte.
Wir müssten auf jeden Fall anfangen von den allerersten Fasern, also von der wirklichen Textilproduktion, vom ersten Schritt anzufangen und das Chemikalienmanagement anzugucken. Denn das ist im Moment nicht der Fall. Im Moment startet es erst bei der Färbung, also sozusagen der Konfektion der Kleidungsstücke. Das heißt, es fehlt also der erste Schritt. Dann müsste es auf jeden Fall gesetzlich für alle sein. Also es reicht nicht, dass nur die Firmen, die eh schon eigentlich sauber produzieren, jetzt sozusagen ein zusätzliches Siegel bekommen, sondern es muss für die ganze Textilproduktion gelten.
Wie viel denken Sie denn, wird dieser grüne Knopf mit all diesen Problemen überhaupt bewirken?
Es ist auf jeden Fall gut, dass hier ein erster Schritt gegangen wird. Das heißt, ich rechne es Herrn Müller auch an, dass er die Problematik der Textilindustrie ernst nimmt und etwas dagegen tun will. Das kann aber allerdings nur der erste Schritt sein. Ich finde es gut, dass jetzt ein Siegel dafür etabliert wird von ihm. Nur das muss jetzt mit Leben gefüllt werden und zwar so schnell wie möglich. Wenn es so stehen bleibt wie bisher, dass es halt die allerersten Schritte der Textilproduktion nicht umfasst und dass es dann nicht in einem Gesetz mündet, das verpflichtend für die komplette Branche ist, wird es halt einfach nur ein weiteres Siegel unter vielen sein. Und da draußen ist einfach schon ein Siegeldschungel. Wir haben sowohl zertifizierte Siegel, die stellenweise sogar von unabhängigen Stellen und Zertifizierungsstellen kontrolliert werden, wie es jetzt der grüne Knopf auch soll. Aber die sind in ihrer Tiefe oft sehr unterschiedlich. Das heißt, welche Kriterien werden überprüft, wie intensiv werden diese Kriterien überprüft. Und das ist ein Punkt, den wir aufgreifen von Greenpeace und einmal im Jahr dafür einen sogenannten Textilsiegel-Ratgeber rausgeben. Das heißt, wir prüfen in diesem Ratgeber, wie können man diesen einzelnen Siegeln vertrauen. Und das heißt, wir listen am Ende nur 7 Stück auf, die ja wirklich die besten sind, die State of the Art. Und die 3 besten auch von diesen 7 Siegeln dann nochmal, die werden von uns gerankt mit 3 Sternen. Und wenn man die weiß, dann kann man wirklich fair und nachhaltig einkaufen. Deswegen ist die Frage, schafft dieses neue Siegel einen Mehrwert? Wenn es das schaffen will, muss es halt die kompletten Kriterien abdenken und muss halt vor allem alle bisherigen Standards, die gute Siegel schon haben, selbstverständlich auch beinhalten. Das heißt, jetzt ist eigentlich ein ganz besonderer Moment für Herrn Müller, der nämlich als Minister wirklich dafür sorgen kann, dass eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Das heißt, er wird sich daran messen müssen, was nach der Pilotphase 2021 sich wirklich in der Textilproduktion verändert hat. Und hier ist definitiv noch Nachbesserungsbedarf, wenn man sich die aktuelle Version des grünen Knopfes anguckt.
Sagt Viola Wohlgemuth, Greenpeace-Konsumexpertin über das neue staatliche Textilsiegel Grüner Knopf. Die von Greenpeace mit 3 Sternen ausgezeichneten Siegel und Labels sind übrigens das Siegel des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft, IVN, der Global Organic Textile Standard GOTS sowie Made in Green aus der Ökotex-Familie. Auch die Hilfsorganisation Medico International hat sich an der Diskussion über den grünen Knopf beteiligt. Ihre deutliche Kritik richtet sich dabei weniger gegen Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, der den grünen Knopf auf den Weg gebracht hat, sondern an die politischen Kräfte, die Müller ausgebremst haben, weitergehende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Auch mit den Unternehmen geht Thomas Seibert in einem Kommentar auf der Webseite von Medico hart ins Gericht. Hören wir einen Auszug.
27 Unternehmen sind dabei. 50 Firmen wollen wenigstens einen Teil ihres Angebots grün auszeichnen lassen, den Rest aber wie gehabt auf den Markt bringen. Also wie gehabt unter Sklavenlöhnen, mit umweltzerstörenden Abwässern und rücksichtslosem Einsatz von Chemikalien, mit ungebremstem CO2-Ausstoß und auch mit Kinderarbeit produzieren. Für den nicht grün ausgezeichneten Teil des Angebots wird dann auch weiter gelten, dass gewerkschaftliche Tätigkeit mit dem Risiko einhergeht, den Job zu verlieren, ins Gefängnis geworfen oder schlicht umgebracht zu werden. Die Mehrheit der global agierenden deutschen Textilfirmen hält sich abseits. Es zwingt sie ja auch keiner zum Mitmachen. Beim grünen Knopf geht es nur um einen kleinen Bruchteil unserer in Bangladesch, Pakistan, Kambodscha oder Sri Lanka hergestellten T-Shirts und Jeans. Und existenzsichernde Löhne werden dort nirgendwo gezahlt. Den grünen Knopf erhält bereits, wer offiziell den gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Der ist aber in keinem asiatischen Land auch nur annähernd existenzsichernd. Der nächste wunde Punkt des grünen Knopfes: Ob ein in Asien fabriziertes Textil die Kriterien des Ministers erfüllt, wird von privaten Auditfirmen wie etwa dem TÜV überprüft. Solche Unternehmen aber haben auch die Produktion bei Ali Enterprise, Textilfabrik in Karachi, 2012 abgebrannt, 258 Menschen starben in den Flammen, und bei Rana Plaza, Textilfabrik in Dhaka, bei deren Einsturz über 1.100 Menschen zerquetscht und über 2.500 meist schwer verletzt wurden, für gut und sicher befunden. Schließlich werden sie für ihre Gutachten von den Textilunternehmen bezahlt. Ihnen über den Weg zu trauen, ist eine grobe Fahrlässigkeit wider besseren Wissens. Tatsächlich ist das Siegel in seiner absehbaren Wirkung nur ein Versuch, die nach den Fabrikkatastrophen entstandene öffentliche Aufmerksamkeit und die weltweiten Proteste durch ministerielles Scheinhandeln zu befrieden. Das Siegel ist aber schlicht kein Ersatz für den Schritt, der eigentlich zu tun wäre. Statt die Verantwortung in letzter Instanz auf die Konsumenten abzuwälzen, die im selben Moment über die Reichweite ihres Tuns hinters Licht geführt werden, hätte der Minister mit dem ernst machen müssen, was er zu Beginn dieses Jahres angekündigt hat. Er hätte statt eines weiteren Siegels endlich das nachhaltige Wertschöpfungskettengesetz auf den Weg bringen müssen, von dem im Februar ein erster Entwurf bekannt geworden ist. Der Entwurf sah vor, deutsche Unternehmen mit Bußgeldern bis zu 5 Millionen Euro und mit dem Ausschluss von öffentlichen Aufträgen zu bestrafen, wenn sie bei ihren Auftragnehmern im globalen Süden nicht die Menschenrechte und die internationalen Arbeitsrechte zur Geltung bringen. Und der Entwurf aus dem Ministerium sah vor, Manager dieser Firmen, wo nötig und möglich, mit Freiheitsstrafen zur Rechenschaft zu ziehen. Erinnern wir uns, nach Aussagen von Beschäftigten der im pakistanischen Karachi abgebrannten Textilfabrik Ali Enterprises waren Manager ihres deutschen Auftraggebers Kick wiederholt vor Ort. Diese Manager haben also mit eigenen Augen sehen müssen, dass sich das Fabrikgebäude eben nicht in dem Zustand befand, den die von Kick beauftragte private Auditfirma dem Unternehmen fälschlicherweise bescheinigt hatte. Sie haben also mit eigenen Augen gesehen, dass in diesem Gebäude niemals hätte produziert werden dürfen. Hätte es das nachhaltige Wertschöpfungskettengesetz 2012 bereits gegeben, wäre Kick juristisch zur Verantwortung gezogen und die Manager des Unternehmens wegen ihrer Mitverantwortung für den Feuertod von fast 260 Menschen in Haft gebracht worden. Weil das so auch richtig gewesen wäre, kommentiert Medico-Partnerin Sera Khan, Generalsekretärin der pakistanischen Frauengewerkschaft HBWWF, das Unterlassungshandeln der Bundesregierung wie folgt. Angesichts der Machtverhältnisse auf dem Weltmarkt fordern wir die europäischen und so auch die deutsche Regierung dringend zu menschenrechtsbasiertem Gesetzeshandeln und daraus resultierender, konsequenter Strafverfolgung auf. Mit den Tragödien von Ali Enterprises und Rana Plaza ist die Zeit für freiwillige Selbstverpflichtungen der Weltmarktunternehmen endgültig abgelaufen. Wollen wir das Leben unserer Arbeiterinnen und Arbeiter retten, müssen wir die Unternehmensmacht dem Menschenrecht und das Konzernmanagement dem Strafrecht unterstellen. Der Gesetzesentwurf vom Anfang dieses Jahres belegt, dass Minister Müller und seine Mitarbeiter das im Grunde genommen auch so sehen, aber von mächtigen Akteuren gebremst wurden. Würde die ursprüngliche Idee umgesetzt, bräuchten wir keinen grünen Knopf.
Das war ein Auszug aus einem Kommentar von Thomas Seibert von der Hilfsorganisation Medico International. Thomas Seibert hat es in seinem Kommentar vorhin erwähnt. Für ihn braucht es statt einem freiwilligen Textilsiegel ein nachhaltiges Wertschöpfungskettengesetz, das für alle Produkte gilt. Und auch Mike Pflaum von der christlichen Initiative Romero hat sich am Anfang der Sendung dafür ausgesprochen, endlich gesetzliche Vorgaben zu schaffen, die die Lieferkette von Anfang bis Ende im Blick haben. Einen Tag nach der Präsentation des grünen Knopfs forderte am 10. September die neu gegründete Initiative Lieferkettengesetz ein solches Wertschöpfungskettengesetz oder eben Lieferkettengesetz. In einer Petition fordert die Initiative, in der sich Gewerkschaften, Umwelt-, Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen sowie Vertreter des fairen Handels zusammengeschlossen haben, von der Bundesregierung bis 2020 ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen. Mit einem solchen Gesetz müssten alle Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in der gesamten Lieferkette, angefangen von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Abfallentsorgung, zu vermeiden. Bei Schäden an Mensch und Umwelt könnten Unternehmen darüber hinaus haftbar gemacht werden. Nach dem Start der Initiative hat sich zwei Tage später auch in Bayern ein Bündnis gegründet, das mehr Verantwortung in der globalen Lieferkette von Unternehmen einfordert. Einer der Sprecher des Bündnisses ist Dr. Alexander Fonari vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Wir baten ihn zu erklären, warum in seinen Augen ein Lieferkettengesetz dringend nötig ist.
Ja, ich versuch's mal ganz einfach zu sagen. Wir bringen unseren Kindern im Kindergarten, bringen wir ihnen bei, wenn sie Unordnung machen, dann sollen sie danach wieder aufräumen. Und wenn ich etwas kaputt mache, dann stehe ich dafür gerade. Das ist eigentlich das Prinzip. Und das jetzt übertragen auf Produkte, die Unternehmen herstellen und herstellen lassen in ihrer Lieferkette. Das heißt, auch deutsche Unternehmen, die etwas in Ländern des globalen Südens, also in Lateinamerika, in Asien, in Afrika produzieren lassen, haben eine Verantwortung dafür, unter welchen Umständen diese Produkte entstehen. Ob jetzt Umweltschäden dabei in Kauf genommen werden, die ja nirgendwo sich im Preis niederschlagen, oder ob Menschen eben zu ausbeuterischen Bedingungen arbeiten, sprich nicht mal von dem Lohn leben können, ob sie den gesetzlichen Mindestlohn überhaupt bekommen oder gar einen existenzsichernden Lohn, das sei dahingestellt. Das sind so Fragen. Da sagen wir, da haben diese Unternehmen eine Verantwortung für. Und wenn sie Schäden anrichten, dann müssen sie auch in Haftung genommen werden können, was bisher nicht möglich ist. Und darauf dringt ein Lieferkettengesetz. Und in Bayern hat sich wenige Tage nach dem 10. September hat sich ein bayerisches Bündnis gegründet von Akteuren wie Bund Naturschutz, DGB, Eine Weltnetzwerk, Miserio und so weiter. Viele Akteure haben sich zusammengetan, unterstützen diese bundesweite Initiative Lieferkettengesetz. Und somit gibt es jetzt ein bayerisches Bündnis zur Initiative Lieferkettengesetz, einfach lieferkettengesetz-bayern.de.
Bevor wir dann noch weiter einsteigen beim Lieferkettengesetz, jetzt ist ja einem Tag vor diesem 10. September der Entwicklungsminister Müller von der CSU an die Öffentlichkeit getreten und hat das erste staatliche Textilsiegel Grüner Knopf vorgestellt. Das ist erstmal positiv zu bewerten, aber wenn man jetzt die Initiative Lieferkettengesetz und den Vorschlag, den die Initiative macht, mit diesem staatlichen Textilsiegel Grüner Knopf vergleichen, wo sind denn da die Unterschiede?
Also zunächst einmal, Gerd Müller kann gar nicht genug gelobt werden für seinen Schritt, den er da versucht. Immerhin ist doch eine ganz erkleckliche Anzahl von Unternehmen diesem Textilbündnis beigetreten, das dann für den grünen Knopf verantwortlich ist. Aber es ist halt eine Initiative, die auf Freiwilligkeit beruht. Und das ist ein erster Schritt, aber dem müssen weitere Schritte eben folgen. Und die Initiative Lieferkettengesetz ist der logische nächste Schritt, denn wir brauchen verbindliche Regelungen. Es kann ja nicht sein, dass einige Unternehmen, die seit vielen Jahren Sozial- und Umweltstandards einhalten, die also hier auch viel Geld investieren, dass die gleichzeitig auf demselben Markt spielen mit anderen Unternehmen, die eben sich feuchten Dreck drum kümmern, ob sie halt in ihrer Lieferkette Sozial- und Umweltstandards einhalten. Und da müssen wir einfach sagen, es ist ein Gebot der Fairness, dass diese Unternehmen, die vorbildlich handeln, dass die auch geschützt werden vor solchen Trittbrettfahrern. Und dafür braucht es ein Gesetz. Ansonsten funktioniert es nicht.
Wie muss man sich denn das vorstellen? Jetzt mal angenommen, die Arbeitsrechte von Textilarbeiterinnen in einem Land in Südostasien werden massiv verletzt. Was können dann die Textilarbeiterinnen tun? Können die dann den großen Konzern aus Europa oder den USA oder Japan verklagen in Deutschland? Oder wie funktioniert das? Gibt es da eine Idee, wie sowas ablaufen soll?
Ja, diese Versuche gibt es ja schon. Die sind bisher eben aufgrund der mangelnden Rechtslage gescheitert. Wir haben ja den Fall auch in Pakistan, Bangladesch ist ja bekannt. Da sind die ein oder andere Textilfabrik vor ein paar Jahren eingestürzt. Und es hat sich herausgestellt, der Hauptabnehmer war dann das Unternehmen KIK. Und die Mitarbeiterinnen haben sich sehr, sehr schwer getan, von KIK eine Entschädigung zu bekommen. Am Schluss ist dann ein bisschen was gezahlt worden, aber das war ausbaufähig. Und das kann nicht sein, dass das auf freiwilligem Engagement beruht, sondern die müssen vor einem deutschen Gericht klagen können. Es gibt ja weitere Fälle, also jetzt bekannt geworden in den Medien ist ja unter anderem im Frühjahr auch die Geschichte in Brasilien, der Dammbruch. Und kurz vorher hatte der TÜV Süd das zertifiziert und hat gesagt, der Damm ist sicher. Und dann ist er eben nicht sicher gewesen, wie wir gesehen haben. Und dafür müsste ja der TÜV eigentlich in Regress gezogen werden können. So kann es ja nicht funktionieren. Und es gibt ja zahlreiche andere Beispiele, bei denen Unternehmen eben bisher nicht in Haftung genommen werden können. Und das muss verbessert werden.
Was sagen Sie denn zu den Kritikern eines solchen Gesetzes, die da sagen, was soll das, wenn jetzt nur die Deutschen hierzulande ein solches Lieferkettengesetz auf den Weg bringen und die anderen reichen Industrieländer schert das nicht weiter? Ist das dann nicht, wie es so schön immer heißt, ein Wettbewerbsnachteil?
Ja, das kann man gut verstehen, dieses Argument. Allerdings müssen wir sagen, wir möchten ja nicht auf deutscher Ebene stehen bleiben. Und es gibt auch in den europäischen Nachbarländern entsprechende Bestrebungen. Frankreich ist ja schon 2017 vorgeprescht. Auch in den Niederlanden gibt es bezüglich Kinderarbeit einige Geschichten, die inzwischen weiter gediehen sind. Und gleichzeitig muss die europäische Ebene natürlich mit beachtet werden. Und da sehen wir, dass Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2020 hat den Vorsitz in der EU, hat die Ratspräsidentschaft. Und auch da erwarten wir eine zeitgleiche europäische Initiative. Aber erstmal müssen wir dann auch, um das auf europäischer Ebene voranbringen zu können, müssen wir natürlich auch zeigen, dass Deutschland selber diesen Willen hat. Und dafür gibt es ja auch seit mehreren Jahren in Deutschland den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, basierend auch auf den UN-Richtlinien, den entsprechenden, die umzusetzen sind. Wir arbeiten auf nationaler Ebene, wir arbeiten auf europäischer Ebene und natürlich auf Ebene der Vereinten Nationen. Das muss ineinander greifen. Aber jetzt ist lang genug geredet worden. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass es entsprechenden gesetzlichen Rahmen gibt, denn Menschenrechte in der Lieferkette sind keine Frage von Freiwilligkeit, sondern Menschenrechte sind etwas Selbstverständliches. Da können wir nicht drüber verhandeln und da können wir auch nicht noch abwarten und sagen, wir müssen erstmal abwarten, wie die Auswertung aussieht. Wir sehen seit vielen Jahren massive Verstöße in der Lieferkette von Unternehmen gegen fundamentale Menschenrechte und daher sagen wir, es ist überhaupt nicht zu verhandeln. Liebe Bundesregierung, handelt endlich, geredet haben wir genug, jetzt ist die Zeit. Und als ein Schritt auf diesem Weg, nicht nur zu einem nationalen, also vor allem auch zu der nationalen Gesetzgebung, wir sehen, dass einer der beiden Koalitionspartner der Bundesregierung dem nächsten großen Bundesparteitag hat. Und nach all unseren Informationen wird es dort einen Antrag geben zum Lieferkettengesetz. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Bärbel Kofler, SPD, hat hier eine tolle vorbildliche Rolle eingenommen, hat einen Antrag eingereicht. Und wir hoffen, dass es auf dem SPD-Bundesparteitag am 6. Dezember für diesen Antrag eine große Mehrheit gibt und dass dann der Koalitionspartner SPD dieses Gesetz auch in der Bundesregierung einbringt. Nachdem ja schon das CSU-geführte BMZ, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Februar einen solchen Gesetzentwurf schon mal ausgearbeitet hatte. Der wurde dann geleakt. Weiß bis heute keiner, ob absichtlich oder nicht. Aber Gerd Müller steht ja dahinter. Da kann also die CDU-CSU nicht wirklich glaubwürdig jetzt gegen einen solchen Gesetzentwurf sein. Und wir werden das weiter verfolgen und wir werden die CDU-CSU auch daran erinnern, dass Menschenrechte nicht verhandelbar sind und dass man sie jetzt auch endlich einklagen können muss.
Naja, ob man so ein Lieferkettengesetz jetzt bei der CDU, CSU durchsetzt, halte ich jetzt für zumindest fraglich, weil ja doch auch es damals schon Äußerungen von Herrn Müller gab. Er wird ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen, das macht er jetzt einfach, und rausgekommen ist jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur der grüne Knopf. Also ich glaube schon, dass die CDU, CSU wirtschaftsnah genug sind, dass da massiv Druck ausgeübt wird. Ich bin da nicht so guter Dinge wie Sie.
Naja, wie gesagt, ich habe ja erstmal gesagt, wir achten darauf, was passiert. Und natürlich wissen wir, dass Gerd Müller von Wirtschaftsminister Peter Altmaier und vom Bundeskanzleramt sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden ist. Aber wenn die CSU einen Bundesminister hat, der das BMZ leitet, Gerd Müller, und aus seinem Ministerium kommt der Gesetzentwurf, dann würde sich die CSU unglaubwürdig machen, wenn sie diesen Gesetzentwurf auf Bundesebene nicht unterstützt. Also wir brauchen keinen Alibi-Minister im BMZ, sondern wir brauchen einen Minister wie Gerd Müller, der voranschreitet, endlich was tut und dann aber auch von seiner eigenen Partei unterstützt wird.
Also Sie plädieren ganz stark dafür, dass die Politik endlich in die Pötte kommen muss. Es wurde ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen auf die Konsumentinnen und Konsumenten abgeschoben. Sie sollen sich doch bitte bei den Labels und Siegeln einfach durchwurschteln und schauen, was das Richtige ist, was fair genug ist, was ökologisch genug ist. Das muss eigentlich auch mal ein Ende haben, weil ich weiß nicht, wie viele Labels und Siegel inzwischen schon allein bei Textilien gibt. Das kann man eigentlich nicht mehr bei den Konsumentinnen und Konsumenten abschieben, oder?
Ja, kann ich nur zustimmen. Wir sind weiterhin der Meinung, dass wir die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter informieren, dass das weiter notwendig ist, dass wir über Konsumfragen reden müssen. Ich meine, eine Textilie, die ich nicht kaufe, ist nachhaltiger als jede Textilie mit einem Nachhaltigkeitssiegel. Das ist uns völlig klar. Und Kleidertauschbörsen und andere Sachen schießen aus dem Boden. Textilien möglichst lange benutzen, nicht diesen Unsinn von Fast Fashion unterstützen. Das werden wir auch weiterhin mithelfen, das den Konsumentinnen mitzuteilen. Das ist völlig klar. Aber gleichzeitig braucht es das Miteinander von Konsumentinnen, von Unternehmen und von Politik. Und die Unternehmen, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, auch die haben ja durchaus ein Interesse. Ich hatte es eben schon angedeutet, auch die vorbildlichen Unternehmen wollen ja geschützt werden vor diesen Trittbrettfahrern, die eben keine sozialen und Umweltstandards einhalten. Und ich sage mal, es gibt ja so Unternehmen wie Tchibo oder VD oder andere, die sich in der Öffentlichkeit schon weit rausgehangen haben, gesagt haben, wir brauchen ein solches Gesetz. Aber auch aus anderen großen Unternehmen bekommen wir solche Rückmeldungen. Das warten wir mal ab, wer sich alles noch deutlich nach außen wagt.
Wer sind denn die Bremser bei den Unternehmen und wer sind? Sie haben jetzt VD und Tchibo. Tchibo wusste ich nicht, ist ja erfreulich. Wer sind die eher Befürworter eines solchen Lieferkettengesetzes?
Ja, die Befürworter sind eben die, die sich schon in vergangenen Jahren halt ausführlich um ihre Lieferkette gekümmert haben, die halt geschaut haben, wie kann ich denn beim zweiten und dritten Zulieferer, also beim Zulieferer des Zulieferers, dafür sorgen, dass auch dort die Standards eingehalten werden. Da gibt's ja seit vielen, vielen Jahren entsprechende Initiativen und da haben Unternehmen viel Geld investiert. Die kennen ja ihre Sublieferanten. Aber die anderen eben, die das nicht gemacht haben oder die den Aufwand scheuen, die haben natürlich kein Interesse oder weniger Interesse.
Namen wollen Sie keine nennen?
Nein.
Jetzt bin ich eigentlich durch, jetzt fehlt uns nur noch ein schönes Schlusswort.
Ach, wenn wir uns jetzt hier mit bayerischen Themen befassen auf der Bayern-Ebene, dann dürfen wir doch an die große Weisheit unserer Verfassungsväter und Verfassungsmütter erinnern, die in Artikel 151 der bayerischen Verfassung so schön geschrieben haben, alles wirtschaftliche Handeln dient dem Gemeinwohl. Und bitte, wir haben eine tolle Verfassung, lasst uns dafür kämpfen, lasst sie uns einhalten und dafür brauchen wir jede Unterstützung.
Sagt Dr. Alexander von Nari vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern und einer der Sprecher der Initiative Lieferkettengesetz in Bayern. Und weil der Name TÜV eben auch im Interview gefallen ist, am 17. Oktober standen schlammbeschmierte Menschen mit der Aufschrift TÜV Süd zertifiziert vor der Unternehmenszentrale des TÜV Süd in München. Miserior und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, protestierten damit gegen den TÜV Süd im Zusammenhang mit dem tödlichen Dammbruch einer Eisenerzmine bei Brumadinho in Brasilien. Bei dem Dammbruch waren am 25. Januar 2019 mindestens 272 Menschen getötet worden. 21 davon werden bis heute vermisst. 4 Monate zuvor hatte die brasilianische Tochterfirma des TÜV Süd eine Stabilitätserklärung für den Damm ausgestellt. Obwohl, wie die Initiative mitteilt, den Verantwortlichen in Brasilien wie auch in München gravierende Sicherheitsmängel bekannt gewesen seien. Hinterbliebene von 6 Opfern haben deshalb am 15. Oktober gemeinsam mit dem European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, und Miserior eine Strafanzeige gegen einen deutschen Mitarbeiter des TÜV Süd und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen das Unternehmen selbst gestellt. Und noch eine weitere Meldung. Am 8. Oktober hat der Europaausschuss des Bayerischen Landtags mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern und AfD einen Antrag der SPD abgelehnt, der die Staatsregierung auffordert, sich auf Bundes- und Europaebene dafür einzusetzen, dass Unternehmen für die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten sorgen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Die Lieferkette oder Wertschöpfungskette schon immer genau im Blick haben die Unternehmen des fairen Handels. Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzentinnen und Arbeiterinnen leistet der faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. So steht es auf der Internetseite des Fairhandelshaus Bayern, dessen Zentrale sich in Amperpettenbach, 12 Kilometer von Dachau, befindet. Das Fairhandelshaus ist ein Großhandel, das Weltläden und Aktionsgruppen mit fair gehandelten Produkten beliefert. Es führt aber auch selbst 14 Weltläden in Bayern, einen davon in München-Pasing. Von Geschäftsführerin Elisabeth Dersch wollten wir wissen, inwieweit das Fairhandelshaus ein Auge auf seine Lieferkette hat und wer die Lieferanten und Produzenten sind.
Am Anfang, als wir angefangen haben, vor 35 Jahren, gab es eine Handvoll Lieferanten im fairen Handel, die wirklich nachweislich nur fairen Handel gemacht haben. Heute haben wir knapp 30 Lieferanten im Fairhandelshaus und es gibt wahrscheinlich um die 60, 70 Lieferanten, die wirklich vom Produzenten in den Ländern des Südens bis hierher die Kette genau verfolgen können. Also wo kommt's her, wie viel wird gezahlt, was kostet der Transport, was kostet womöglich die Weiterverarbeitung und wie ergibt sich der Preis des Produkts hier im Weltladen. Und mit solchen arbeiten wir zusammen 100% fair. Wir arbeiten eher nicht mit solchen zusammen, die eben sowohl als auch machen. Das kann auch sinnvoll sein. Das will ich gar nicht abwerten, aber wir konzentrieren uns zu 99% auf reine Fairhändler.
Und wer überprüft letztendlich die Produkte, dass sie auch wirklich fair gehandelt sind?
Es gibt ein Monitoring-System des Weltladendachverbands, der für Importeure, Fairhandelsimporteure und neuerdings auch für Großhändler, wir sind zertifizierter Großhändler für fair gehandelte Waren, die Standards überprüft regelmäßig. Also es gibt da einen großen Fragenkatalog, den wir beantwortet haben und wo einfach unterschieden wird, wer wird schon von anderen zertifiziert, zum Beispiel von Transfer, zum Beispiel von der WFTO. Dann kontrolliert man die nicht nochmal so ausführlich. Aber Newcomer im fairen Handel, die wir auch im Sortiment haben, da gibt es von uns aus einen Fragenkatalog und wir müssen nachweisen, dass wir mit diesen Partnern im Gespräch sind und uns auch zeigen lassen, dass dort der faire Handel auch mit Hand und Fuß ausgeübt wird und nicht irgendwie Larifari.
Sagt Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern. In Bayern gibt es ca. 230 Weltläden, 5 davon in München, in Haidhausen, Pasing, Feldmoching, in der Ludwigsvorstadt und in Giesing. Letzteren führt das Verkaufhandelskontor. Darüber hinaus liefert die Genossenschaft als Großhändler fair gehandelte Produkte an Weltläden und kirchliche Gruppen. Peter Eicher vom Verkaufhandelskontor baten wir, den Weg eines Produkts aus seinem Haus vom Anfang der Lieferkette bis zum Weltladen zu beschreiben.
Wir sind auch Importeur, deswegen kann ich das ganz gut sagen. Zum Beispiel Food heißt eigentlich Badetuch, ein Hammamtuch. Das wird in Indien produziert, in einem Familienunternehmen in Südindien. und der Produzent oder der Inhaber kauft erstmal GOTS-zertifizierte Baumwolle ein. GOTS heißt im Global Organic Textile Standard. Da wird vom Anbau bis zur Verarbeitung zum Garn werden alle Schritte kontrolliert, ob sie ökologisch und wie sozial verträglich sind. Und der Garn wird dann gefärbt und dann werden ganz tolle Hammamtücher daraus gewebt. Die kommen dann, die werden dann halt verpackt und in Container gesteckt und die kommen dann bei uns an und wir vertreiben die dann bundesweit im eigenen Laden, aber auch bundesweit über Wälder in Deutschland und Österreich.
Und GOTS schaut sich dann dieses Produkt auch an oder wie funktioniert das?
Ich weiß jetzt den Rhythmus nicht, aber das wird stetig, also immer wieder, einmal oder alle 2 Jahre, weiß ich jetzt nicht genau, kommen Kontrolleure, also bei GOTS jetzt auf die Baumwollplantage, guckt, ob das ökologisch angebaut wird. Dann werden aus der Baumwolle wird der Garn hergestellt, dann wird die Garnproduktion kontrolliert nach Sozialstandard und eben die Endverarbeitung beim Weben. GOTS ist auch ein Siegel, aber unsere Badetücher sind jetzt nicht mit GOTS zertifiziert, weil wir dann wieder dann müssen wir uns auch GOTS zertifizieren und es ist ein unheimlicher Aufwand. Es ist auf jeden Fall, die Produktion ist GOTS zertifiziert und da können die Verbraucher und Verbraucherinnen sicher sein, dass diese Schritte in der Produktion auch sozial und ökologisch kontrolliert werden.
Sagt Peter Eicher vom Münchner Verkauf Handelskontor. Der Umsatz von Produkten mit dem bekannten Fairtrade-Siegel ist im Jahr 2018 um 22% auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro gestiegen. Das ist positiv. Wenn man das Gesamtvolumen des Einzelhandels betrachtet, der bei ca. 525 Milliarden liegt, ist das noch ausbaufähig. Elisabeth Dersch sieht daher, obwohl sie sich der Schwächen des grünen Knopfs bewusst ist, das erste staatliche Textilsiegel positiv.
Weil es einfach das Bewusstsein, es geht auch anders, stärkt und den Leuten diese Problematik vor Augen führt. Die Arbeitssituation und die Lebenssituation unserer Produzenten und Produzentinnen steht uns ja nicht vor Augen. Wenn in Indien Rana Plaza abbrennt oder was anderes, dann ist es plötzlich in der Zeitung, aber dass das das tägliche Leben ist, ja. Nicht nur in Indien, in Bangladesch, überall, wo unsere Produkte, die für uns im täglichen Leben normal sind, herrschen für uns völlig unglaubliche Arbeitsbedingungen. Und der grüne Knopf weist wenigstens darauf hin, dass man dort was machen muss. Also dass es notwendig ist, da was zu verändern und dass es auch möglich ist. Von daher begrüße ich da jede Initiative, die unseren Blick als Verbraucherinnen und Verbraucher da weitet.
Jetzt wurde der grüne Knopf am 9. September vorgestellt. Am 10. September hat sich dann gleich eine Initiative Lieferkettengesetz, ist an die Öffentlichkeit gegangen und mit der Forderung eben, wie es schon im Namen heißt, nach einem Lieferkettengesetz, also wo wirklich von Anfang bis zum Ende die Lieferkette genau angeschaut wird, ob Arbeitsbedingungen verletzt werden, soziale Grundrechte verletzt werden, aber auch ob ökologisch alles in Ordnung ist. Der richtige Ansatz für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt solche Initiativen wie die christliche Initiative Romero, die sich speziell um Textilproduktion, Fußballproduktion, Schuhproduktion kümmert, seit, glaube ich, auch schon 40 Jahren. Solche Initiativen gibt es schon lang, die auch schon einiges erreicht haben im Gespräch mit Einzelfirmen. Aber wenn solche Initiativen auf Gesetzesebene zumindest angestoßen werden, öffentlich diskutiert werden, dann ist es einfach ein Fortschritt. Mit der Möglichkeit, dass natürlich irgendwann auch Gesetze gemacht werden, die im Sinne des fairen Handels wirklich was verbessern.
Soweit Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern. Um Armutslöhne und gesundheitliche Risiken endlich zu beenden, braucht es ein Lieferkettengesetz, das für alle Wertschöpfungsketten gilt. Das fordert die vor kurzem gegründete Initiative Lieferkettengesetz. Wir haben es gehört. In einigen anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Frankreich oder Großbritannien gibt es für das Auslandsgeschäft bereits Gesetze gegen Kinderarbeit, moderne Sklaverei und für die Achtung der Menschenrechte. Aber viele, viele andere Länder fehlen noch. Wäre es da nicht einfacher, im Rahmen eines globalen Abkommens ein für alle Staaten geltendes Lieferkettengesetz zu schaffen? Selbstverständlich. Und über einen solchen UN-Vertrag wird seit einigen Jahren auch heftig gestritten. Der sogenannte UN Binding Treaty on Business and Human Rights, auf Deutsch verpflichtendes Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte, soll transnationale Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen. Über 100 Staaten beteiligen sich inzwischen an den Verhandlungen, die seit Anfang Oktober in Genf fortgeführt werden. Was es mit dem UN Binding Treaty auf sich hat und warum die reichen Industriestaaten bei den Verhandlungen eine eher unrühmliche Rolle spielen, darüber informiert uns Andrea Behm vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC. Zunächst wollten wir von ihr wissen, warum inzwischen zwar viel über das Textilsiegel Grüner Knopf und über ein deutsches Lieferkettengesetz gesprochen wird, nicht aber über den UN Binding Treaty.
Vielleicht gibt es da gleich mehrere Gründe. Erstmal ist es ein Verfahren zu dem UN Binding Treaty, das seit 2013 läuft, also seit 6 Jahren. Und die Personen, die darüber berichten und verhandeln, treffen sich einmal jährlich in einer kompakten Woche in Genf. Vielleicht ist das einfach auch für die Medien nicht so spannend, alljährlich darüber zu berichten und immer wieder ein Update zu machen. Es gibt ja im Moment auch noch andere Themen, die uns alle bewegen. Das ist die Klimakatastrophe, das ist Fridays for Future, das ist jetzt die Automobilindustrie, das sind die Probleme der Landwirtschaft. Was ich sehr bedauere, weil wir eine Veränderung der Wirtschaft brauchen und die Einrichtung eines UN Binding Treaties, die Schaffung eines völkerrechtlich verbindenden Vertrages würde es vielleicht bewerkstelligen, diesen Wachstumswahn in der Wirtschaft ein bisschen zu begrenzen und Menschenrechte wieder in den Vordergrund zu stellen. Es gibt wirklich wenig Medien, die darüber berichten. So ganz klar ist mir das nicht. Starke Wirtschaftsverbände lancieren dieses Thema natürlich nicht. Es bleibt dann sozusagen auf den Schultern aktiver NGOs und rühriger Zivilgesellschaft überlassen, das Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen.
Jetzt hast du schon gesagt, warum es solch ein Abkommen braucht. Kannst du uns jetzt mal die Eckpunkte dieses UN Binding Treaty vorstellen?
Ja, da gibt es 3 große Eckpunkte. Und zwar soll dieses UN Binding Treaty dafür sorgen, dass Unternehmen Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten, in ihren Geschäftsabläufen einrichten, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, die ja massenhaft begangen werden. Und die sollen das nicht nur einrichten und darüber berichten und eine Risikoanalyse in ihren Geschäftsabläufen machen, sondern es soll, und das ist der wesentliche Kern dieses UN Binding Treaties, es soll auch Abhilfemaßnahmen geben. Und ursprünglich war diskutiert, sogar ein UN-Gericht für die Ahndung und Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen begangen durch transnationale Konzerne einzurichten, also ein wirkliches Klagerecht der betroffenen Opfer einzurichten. Das war ein wesentlicher Punkt in den ersten Verhandlungsentwürfen. Jetzt soll es immerhin noch ein individuelles Beschwerderecht von Opfern zu einem UN-Komitee geben. Das sind so die wichtigsten Punkte.
Das wäre also eins der Abhilfemaßnahmen, die du erwähnt hast, das Beschwerderecht. Reicht das aus, weil du hast gesagt, ein Klagerecht ist vom Tisch, das wird es nicht geben. Reicht es aus, um Menschenrechtsverbrechen in globalen Lieferketten zu bekämpfen, zu beenden, deiner Meinung nach?
Also nicht nur meiner Meinung nach nicht, sondern eigentlich der Mehrheit der NGOs, die für einen solchen verbindlichen völkerrechtlichen Vertrag, einen UN-Binding-Vertrag kämpfen, reicht es nicht aus. Zum Ersten erstmal, weil dieses UN-Beschwerdekomitee noch gar nicht eingerichtet ist, wir gar nicht wissen, wie soll es sich zusammensetzen, welche Instanzen wird es in diesem Beschwerdeverfahren geben. Und wir hätten uns zweitens auch gewünscht, ein richtig voll funktionsfähiges Gericht als Beschwerdeinstanz zu haben, einfach um einen Ausgleich zu schaffen für diese Investitionsgerichte, die wir haben, wo Unternehmen Staaten verklagen können bei Gewinnverlusten. Also die Unternehmen haben sozusagen ein eigenes Beschwerde- und Klagerecht mit der Folge von Milliarden Schadensersatzforderungen gegen Staaten. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten und womöglich Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden, auf der anderen Seite kein Beschwerderecht. Also wir Juristen sagen da oder Juristen sprechen davon Waffengleichheit Und die ist eben hier nicht hergestellt. Also wir haben ein Gericht für die Unternehmen und kein Gericht für die Opfer. Und das ist ein großes Manko, das wir hier in der Kampagne für einen solchen UN Binding Treaty betonen.
Zu Beginn des Prozesses zum UN Binding Treaty war das ja schon mit drin in dem Paket. Wer waren denn da die treibenden Kräfte und wer waren dann die Kräfte schließlich, die das Ganze wieder zurückgefahren haben und den Prozess abgebremst haben?
Also es waren vor allen Dingen zwei herausragende Staaten, die dieses ganze Verfahren zur Schaffung eines UN Binding Treaties angestoßen haben. Und die Geschichte ist sehr interessant. Es handelt sich dabei um Ecuador einerseits und andererseits Südafrika. Ecuador hat ganz besonders federführend dieses UN Binding Treaty Verfahren deswegen angestoßen, weil es im Jahr 2012 selbst mal Beklagte vor einem Investitionsgericht war und 1,7 Milliarden US-Dollar, das sind sage und schreibe 20% des ecuadorianischen Staatshaushalts, eine US-Ölförderfirma als Schadensersatz zahlen musste, weil der Staat Ecuadors diese Ölförderungslizenz zurückgenommen hat, weil sich Bevölkerungsgruppen dagegen gewehrt hat. Also Ecuador ist vor so einem Schiedsgericht oder so einem Investitionsgericht selbst mal schadensersatzpflichtig in enormer Höhe geworden. Und deswegen aus dieser Erfahrung lernend hat es sich sehr stark für einen UN Binding Treaty eingesetzt. Und genauso in Südafrika. Südafrika wurde auch mehrfach vor ein Investitionsgericht zitiert und war in hohen Summen schadensersatzpflichtig geworden. Und die Staaten, die das jetzt besonders torpedieren, sind vor allen Dingen die Europäische Union. Ist die USA, ist Kanada, sind alle Industriestaaten, Japan eingeschlossen, Südkorea. Das sind Staaten, die sich ganz besonders dagegen wehren.
Wie ist denn da die Argumentation? Weil es ist ja schwer nachvollziehen, dass man jetzt sagt, wir unterstützen jetzt ausbeuterische Kinderarbeit und das stört uns überhaupt nicht oder moderne Sklaverei oder sonstige Menschheitsverbrechen, Menschenrechtsverbrechen. Wie ist denn die Argumentation, dass die Europäische Union sagt, einen solchen Vertrag, der Kinder, Arbeitnehmerinnen und Arbeiter im globalen Süden schützt vor Ausbeutung, sowas wollen wir nicht unterstützen?
Die Argumentation ist folgende. Wir wollen die Wirtschaftsfreiheit nicht beschränken, die Innovationskraft und Kreativität der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht beeinflussen, weil die schafft Arbeitsplätze. Das ist das altbekannte Argument. Das ist das eine Argument. Und zweitens sagen sie auch, ja, aber wir haben ja auch schon immerhin Regelungen, die die UN-vertraglich festgeschriebenen Menschenrechte auch durchsetzen. Vielleicht nicht im Klagewege, aber immerhin sind Unternehmen schon verpflichtet, darüber mal zu berichten und auch Menschenrechte einzuhalten. Wir haben ja die UN-Leitprinzipien von 2011, die da besagen, die Unternehmen müssen Sorgfaltspflichten einhalten, sie müssen eine Risikoanalyse über ihre potenziellen Menschenrechtsverletzungen treffen, sie müssen Beschwerdemaßnahmen und Möglichkeiten, Telefonhotlines beispielsweise einrichten und solche Sachen. Also die sagen, der Einwand ist, wir haben solche Regelungen schon und die müssen jetzt eigentlich erstmal reichen. Wir vertrauen auf das Goodwill der Unternehmen.
Aber da ist ja eine gewaltige Schieflage. Du hast es ja vorhin gesagt, die transnationalen Konzerne haben die Klagemöglichkeit, gegen einzelne Staaten vorzugehen.
Genau.
Und ich verstehe noch nicht so ganz, wie die aus der Nummer rauskommen, weil die Argumente sind ja eigentlich auf der Seite der Menschen, die von transnationalen Konzernen bedroht werden.
Könnte man meinen,
ist ja. Eine Machtfrage dann wohl, oder?
Es ist eine Machtfrage und es ist auch, also man muss zurückblicken ins Jahr 1972 sogar. Seit diesem Jahr schon, also es ist über 40 Jahre schon her, verhandeln alle Mitgliedstaaten der UN auf UN-Ebene darüber, wie man transnationale Konzerne und ihre Menschenrechtsverletzungen einhegen kann. Und endlich, nach einem irrelangen Verhandlungsprozess hat man die UN-Leitprinzipien verabschiedet, auf die man sehr, sehr stolz ist. Und aus diesen UN-Leitprinzipien haben die UN-Mitglieder und auch Deutschland sogenannte nationale Aktionspläne für Wirtschaft und Menschenrechte entwickelt. Alles natürlich immer wieder freiwillig. Und die Bundesregierung zum Beispiel will diesen nationalen Aktionsplan jetzt nicht torpediert wissen durch ein parallel laufendes Verfahren zum Abschluss eines UN Binding Treaties, der dann verbindlich ist. Sie versuchen es einfach immer noch auf dieser freiwilligen Ebene, auf die langen Verfahrens- und Verhandlungsprozesse, die sie auch im UN-Rahmen gemacht haben und wollen das noch nicht sozusagen über den Jordan kippen, sondern halten da immer noch dran fest und hoffen, dass sich die Unternehmen doch daran halten.
Gibt es ein Beispiel, wo Unternehmen, die auf freiwilliger Basis was gemacht haben, sich daran gehalten haben?
Naja, es gibt schon tatsächlich Unternehmen, und da denke ich jetzt zum Beispiel an dieses Textilbündnis. Es gibt einige Unternehmen in diesem Bündnis, die zum Beispiel, sage ich jetzt mal einen ganz konkreten Fall, der Sportartikelhersteller VD aus dem Allgäu, der tatsächlich nur dort produziert, wo Fairwear Foundation, eine offiziell anerkanntes Siegelorganisation, sagt, da kannst du auch wirklich produzieren. Da gibt's ordentlichen Brandschutz. Da gibt's nicht nur Mindestlöhne, sondern da gibt's auch existenzsichernde Löhne. Da gibt's Gewerkschaftsfreiheit. Und wir haben sogar NGOs, unabhängig in Vietnam, in China, in Myanmar, die Beschwerde-Hotlines bedienen und zum Beispiel Textilarbeiterinnen sich dort unabhängig auch melden können und Fälle von Verletzung melden können und monieren können. Das heißt natürlich noch nicht, dass es dann auch ein Gericht gibt, dass eine Textilarbeiterin aus Myanmar vor Ort klagen könne oder beispielsweise in Deutschland klagen könne. Das gibt's tatsächlich noch nicht. Aber es gibt wirklich einige Unternehmen, die versuchen, so ein bisschen aus dem Schatten zu treten. Allerdings haben die natürlich auch Nachteile wieder zu gegenwärtigen. Ihre Preise sind höher, ihr Arbeitsaufwand ist höher und die werden dann letztendlich wieder nicht belohnt, sondern tragen dann die Nachteile im Verkauf, weil die Menschen doch wieder zu den billigeren Klamotten greifen.
Ist ja auch das Problem des fairen Handels insgesamt. Also plattes Unternehmensbashing, so wie ich das jetzt machen wollte, geht nicht. Es gibt auch ein paar Leuchttürme, die man rausgreifen kann.
Die sind aber tatsächlich dann nur im Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen anzutreffen. Und genau für die gelten all diese neuen Regelungen, nicht Lieferkettengesetz und so weiter. Wir wollen ja die transnationalen Konzerne in den Griff kriegen. Und da ist mir tatsächlich jetzt kein Fall bekannt, die besonders fortschrittlich und voranschreitend ganz progressiv Menschenrechtsschutz betreiben und sogar Abhilfe- und Klagemaßnahmen für ihre Opfer zugestehen. Das ist mir tatsächlich nicht bekannt.
Soweit Andrea Behm vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac über den UN Binding Treaty. Vermutlich werden sich die Verhandlungen, die derzeit in Genf stattfinden, noch Jahre hinziehen. Das liegt vor allem an den reichen Industriestaaten, die sich solch einem verpflichtenden Vertrag nachhaltig verweigern. Aus dieser Phalanx der Verweigerer stechen nur Frankreich und Schweden positiv heraus. Bedauerlicherweise aber nicht die Bundesregierung. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet haben Benita Stelz und Julia Müller-Tauschwitz. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl, der für die vergangene Stunde auch verantwortlich war.